Wissenschaft im Brennpunkt.
My doctor suggested that I participate in a clinical trial for an immunotherapy.
Mein Arzt schlug mir vor, an einer klinischen Studie mit einer Immuntherapie teilzunehmen.
Thank goodness he did, because it ended up saving my life.
Das hat mir das Leben gerettet.
Ich war ja austherapiert. Was hatte ich für eine Möglichkeit? Ich habe einfach gesagt, macht und seht zu, dass der gut schafft.
Als ich sie zum ersten Mal traf, waren ihr Mann und ihre Eltern bei ihr. Sie hatte gerade erfahren, dass sie seit einem Jahr tumorfrei war. Knapp 3 Jahre später hat sie mir ein Foto ihres ersten Babys geschickt.
It gives me hope that I can fight the monster.
Die Scharfmacher. Immuntherapien gegen Krebs. Von Katrin Zöfel.
Mein Name ist Horst Beck, wir sind im NCT in Heidelberg und im Moment bin ich an einer Studie beteiligt, weil die Chemotherapie nichts mehr genutzt hat, nicht mehr geholfen hat. Deswegen bin ich jetzt hier im NCT und mache die Studie mit.
Die Ambulanz am Nationalen Zentrum für Tumorbiologie Heidelberg. Horst Beck, ein Mann Ende 60 mit angegrautem Vollbart, sitzt in einem hohen, hellen Behandlungsstuhl. Über einen dünnen Schlauch läuft eine farblose Flüssigkeit langsam in seine Venen hinein. Es ist eine Krebstherapie.
Es würde mich dann schon irgendwann interessieren, was die mir jetzt so richtig gegeben haben und was das bewirkt hat. Das wissen die ja selbst nicht. Noch nicht. Aber jetzt im Moment einfach, ich bin da, mir geht's gut, meine Lebensqualität ist gestiegen, ganz schön gestiegen sogar. Und das ist in Ordnung für mich.
Horst Beck hat vor knapp 1,5 Jahren nicht lange überlegt, als die Ärzte ihm im Rahmen einer Studie eine Immuntherapie anboten. Andere Optionen gab es für ihn ohnehin nicht mehr.
Der kleinzellige Krebs, den ich da habe, das ist halt ein schlimmer Finger. Und die hatten noch nicht viel oder haben noch gar nichts gehabt. Hat mir ja gesehen, die Chemo hat danach nichts mehr geholfen.
Die neue Therapie schlug an. Die Metastasen in seiner Nebenniere sind verschwunden, seine Lymphknoten im Bauchraum wieder auf Normalgröße geschrumpft, seine Lunge tumorfrei. In seinem ganzen Körper gibt es keine Anzeichen aktiven Tumorwachstums mehr. Das hatten die Ärzte gehofft, aber erwartet hatten sie es nicht. Jürgen Kraus, leitender Oberarzt, überblickt die Studie, in der Horst Beck behandelt wird und kennt die Datenlage.
Es ist nicht typisch. Also wenn man sich die Daten mal anschaut, die besten Daten gibt es eigentlich für den schwarzen Hautkrebs, da überblickt man inzwischen Zeiträume von 10 Jahren. Und man sieht, dass durch diese Therapien Patienten in einer Langzeitremission, das heißt länger als 5 Jahre, das ist so ungefähr 20% aller Patienten.
Jürgen Kraus zitiert Zahlen zum schwarzen Hautkrebs unter Behandlung mit Ipilimumab. Nur für dieses Medikament gibt es schon langfristige Daten. Für Patienten, die wie Horst Beck an Lungenkrebs erkrankt sind und zusätzlich noch das neuere Nivolumab bekommen, haben die Studien gerade erst begonnen. Bisher weiß man nur, dass teils erstaunliche Erfolge möglich sind. Aber keiner weiß, wie lange sie anhalten werden und wie viele der Patienten so gut reagieren werden. Die Mediziner betreten Neuland und das auf breiter Front. Die große Überschrift heißt Immuntherapie. Das aktuelle Schlagwort Checkpoint-Inhibition. Dirk Jäger, geschäftsführender Direktor am Heidelberger Zentrum für Tumorbiologie.
Das, was im Moment Furore macht, das sind die Ansätze der sogenannten Checkpoint-Inhibition. Was man da macht, man gibt eine Substanz, die sogenannte T-Zell-Antworten verstärkt.
T-Zellen gehen im Körper sowieso gegen krankhaft veränderte Zellen vor.
Und allein dieser einfache Mechanismus, diese einfache Intervention führt doch zu klinisch erstaunlichen Resultaten. Also wir sehen jetzt beim schwarzen Hautkrebs, beim Melanom, wir sehen es beim Lungenkrebs, beim Bronchialkarzinom, aber auch beim Harnblasenkarzinom oder Nierenzellkarzinom, dass eine solche Therapie effektiver, deutlich effektiver sein kann als die bisherige Standardtherapie.
Die Tumorarten, die Dirk Jäger aufzählt, stammen erstens aus völlig verschiedenen Geweben und waren zweitens bisher extrem schwer zu behandeln. Die Checkpoint-Inhibitoren liefern breit gestreut Erfolge und das gerade in Fällen, wo sonst nichts hilft. Bei Patienten zum Beispiel mit vielen Metastasen, fortgeschrittener Krankheit oder besonders aggressiven, stark mutierten Tumoren.
Das ist schon eine Art Revolution in der Onkologie. Das verändert unsere Therapiestandards sehr rasch und sehr erheblich. Wir werden auf diesem Sektor in Zukunft Kombinationstherapien sehen, wo man mehrere Checkpoint-Inhibitoren miteinander kombiniert. Wird schon ausprobiert. Wir sehen wesentlich höhere Ansprechraten, wahrscheinlich auch deutlich längeres Gesamtüberleben mit solchen Ansätzen, aber auch mehr Nebenwirkungen, mehr Toxizität.
Horst Beck hat im Rahmen der Studie eine solche Kombination aus zwei verschiedenen Checkpoint-Inhibitoren bekommen. Inzwischen, mehr als ein Jahr nach Therapiebeginn, bekommt er nur noch einen Wirkstoff als eine Art Erhaltungstherapie. Die Ärzte wissen nicht, ob und wann sie die Therapie absetzen können, ohne zu riskieren, dass der Tumor zurückkommt. Also wird das Medikament einfach weitergegeben. Horst Beck ist das auch lieber so, auch wenn er deshalb weiterhin alle 14 Tage in die Krebsambulanz kommen und mehrere Stunden bleiben muss.
Das ist mir sicherer. Ah ja, weil ich habe kein Problem damit jetzt. Weil ich weiß, hier wird mir geholfen. Und dementsprechend gehen wir es dann wieder besser zu Hause. Und jetzt komme ich schon mal vierte, fünfte Stock. Ohne. Klar, ich blase und puste, aber ich komme hoch. Vorher, um in die Wohnung zu kommen, habe ich eine Pause gemacht. Auf der Treppe. Bin dann wieder weitergelaufen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Soll ich noch ein Schnupftuch? Warum wird jetzt Fieber gemessen?
Ja, zwischendrin.
Immer mal wieder.
Wie der Verlauf ist, wie ich es vertragen und so.
Wir machen jetzt eine Nachbeobachtungszeit von 2 Stunden, um eben sicher auszuschließen, dass es jetzt noch zu irgendwelchen Nebenwirkungen kommt.
Oberarzt Jürgen Kraus betont gegenüber Patienten immer, dass es mit Immuntherapien noch viel zu wenig Erfahrungen gibt. Gleichzeitig, befeuert durch teils euphorische Medienberichte, schießen die Hoffnungen von Patienten und Angehörigen ins Kraut.
Das sind ja sehr gehypte Therapien. Es ist momentan eigentlich in aller Munde. Was es aber wirklich bedeutet für den einzelnen Patienten, das ist letztendlich unser Job, dass man eine realistische Einschätzung ermöglicht. Das heißt, zu erklären, die Substanzen sind nicht ungefährlich.
Checkpoint-Inhibitoren können auch solche Immunzellen scharf machen, die sich gegen gesundes Gewebe richten, gegen Darm oder Lunge zum Beispiel. Das sei zwar eher selten, sagt Kraus, doch wenn etwas schief läuft, müssen die Ärzte schnell handeln.
Wenn Sie zum Beispiel eine Autoimmunentzündung der Lunge, der Lungenbläschen einfach eine Woche nicht erkennen, dann hat das Immunsystem, das sind ja fehlgeleitete T-Zellen, die dann auf Strukturen der Lunge losgehen und dann haben Sie einen massiven Schaden.
Der andere wichtige Punkt, es gibt zwar Fälle, in denen die Checkpoint-Inhibitoren spektakulär gut wirken, doch immer noch wirken sie bei der Mehrheit der Patienten nicht oder nur schwach oder nur für kurze Zeit.
Wir müssen aufklären, dass der Patient realistisch einordnen kann, in welcher Größenordnung kann ich erwarten, dass mein Tumor positiv beeinflusst wird.
Horst Beck weiß, dass die Therapie, die er bekommt, ernste Nebenwirkungen auslösen kann. Und er weiß, dass keiner weiß, wie lange sie ihm helfen wird. Er erlebt immer wieder, dass Patienten wie er plötzlich nicht mehr da sind.
Man sieht Leute, denen geht's gut und dann auf einmal sieht man sie nicht mehr. Dann fragt man, ah ja, ist gestorben. Und deswegen, ich fühle mich auch jetzt nicht sicher. Es ist okay und wenn's, ich sage mir, wenn es zurückkommt, kommt es zurück, da kann ich nichts machen. Aber erst einmal sage ich, das Ding ist Bombe, was ich dir dann einschaffe. Also gut, ah ja, das sieht ja so aus.
Die Idee, das Immunsystem gegen Tumoren in Stellung zu bringen, ist alt. Vor gut 100 Jahren schlug Paul Ehrlich vor, ähnlich wie bei Infektionskrankheiten, Antikörper gegen Tumoren einzusetzen oder gegen Krebs zu impfen. Viele Jahrzehnte lang folgte Rückschlag auf Rückschlag. Kein Ansatz wollte so recht fruchten. Doch dann wurden vor allem die Methoden besser. Und es zeigte sich, Paul Ehrlich war auf der richtigen Spur. Dirk Jäger.
Gut, wir wissen, dass das Immunsystem jeden Tag in uns allen 100-fach entstandene Tumorzellen als Tumorzellen erkennt und die sehr effektiv abtötet.
Genau wie gegen Bakterien- oder Vireninfektionen setzt das Immunsystem gegen Tumorzellen alles ein, was ihm zur Verfügung steht. Und das ist eine Menge.
Ich vergleiche es immer gern mit einer akuten Organabstoßungsreaktion. Wenn ein Patient beispielsweise eine Leber transplantiert bekommt, ein Kilogramm schweres Organ, und es kommt zu einer Abstoßungsreaktion, einer akuten Abstoßungsreaktion, dann ist das Immunsystem des Patienten in der Lage, ein Kilogramm schweres Organ in einer Nacht komplett zu vernichten, komplett zu verflüssigen, aber nur die transplantierte Leber und nicht andere Teile des gesunden Körpers. Das heißt, das Immunsystem, wenn es denn mal effektiv funktionieren kann, ist extrem spezifisch und extrem potent.
Doch manchmal entgehen kranke Zellen dem Angriff.
Wenn ein paar dumme Zufälle zusammenkommen, dann kann es in der Tat mal passieren, dass Zellen entstehen, die sich einer Immunerkennung entziehen. Und aus solchen Zellen kann dann mal ein Tumor wachsen. Die Immunantwort ist oft nicht stark genug oder die Mechanismen, die der Tumor benutzt, um sich dieser Antwort zu entziehen, sind relativ clever geworden. Er maskiert sich letztendlich und macht sich für das Immunsystem weniger gut sichtbar.
Das Immunsystem, so kann man das sehen, braucht in solchen Fällen Hilfe, um doch noch die Oberhand über die Tumorzellen zu gewinnen. Man muss es wieder scharf machen. Die Frage ist nur, wie?
Mich fasziniert das Immunsystem, weil es uns dermaßen gut vor allem Möglichen schützen kann.
Jim Ellison vom MD Anderson Cancer Center der Universität von Texas in Houston war einer der ersten, der auf diese Frage eine Antwort fand. Dabei hat er sich anfangs gar nicht so sehr für Tumoren interessiert.
This wonderfully complex system of cells that go around your body and communicate with each other. Just got fascinated, particularly by T-cells, because they'd just been discovered at that time.
Dieses wunderbar komplexe System aus verschiedenen Immunzellen, die im Körper herumwandern, miteinander kommunizieren und fast alles bekämpfen können, was die Natur uns so um die Ohren schlägt. Die T-Zellen wurden gerade erst entdeckt, Anfang der 1970er. Das interessierte mich.
T-Zellen, so viel weiß man heute, sind Immunzellen, die wie Wachsoldaten durch die Blutbahnen und das Gewebe patrouillieren und nach Eindringlingen, Verletzungen oder geschädigtem Gewebe suchen. Sie nutzen dabei bestimmte Erkennungsmerkmale gefährlicher Zellen. Werden sie fündig, beginnen sie erstens sich schlagartig zu vermehren, rufen zweitens weitere Zellen des Immunsystems zu Hilfe und beginnen drittens, die fehlerhaften, fremden oder von Viren befallenen Zellen zu töten. Schließlich legen sie in Gedächtnis T-Zellen Archive an, die, wenn ähnliche Eindringlinge wieder auftauchen, schnell und effektiv eine neue Immunantwort auslösen können.
Ich dachte, man könnte diese T-Zellen gegen Krebs richten. Der erste Schritt war, dass wir herausfanden, woran sie erkennen, was fremd und gefährlich ist. Dann sahen wir, damit sie aktiv werden, reicht es nicht aus, dass sie auf etwas Fremdes stoßen. Sie brauchen bestimmte Signale, durch die sie aktiviert werden. Die bekommen sie von anderen Zellen. Sobald dann alles läuft, wird schon wieder eine molekulare Bremse gezogen, die dafür sorgt, dass sich die T-Zellen wieder abschalten. Es gibt also eine ganze Reihe von Checkpoints, die sicherstellen, dass die T-Zellen nicht unkontrolliert wüten. Sonst würden wir von unserem eigenen Immunsystem zerstört.
Wenn Tumoren das Immunsystem austricksen, nutzen sie offenbar oft genau diese Sicherheitsvorkehrungen für sich aus. Sie maskieren ihre Identität. Sie signalisieren den T-Zellen, das hier ist gesundes Gewebe, keine Aktivität notwendig. Sie blockieren wichtige Aktivierungssignale oder klemmen die Bremsen fest. Nach vielen Fehlversuchen fand Jim Ellison heraus, der beste Weg, eine blockierte T-Zell-Antwort wieder in Gang zu setzen, ist, die Bremsen zu lösen. Es gelang ihm, das Molekül zu finden, das die Bremse kontrolliert und diese Schaltstelle namens CTLA4 zu blockieren. Der Effekt?
Wir machten die ersten Versuche natürlich in Mäusen. Wir injizierten ihnen diesen einen Antikörper. Und tatsächlich wurden ihre T-Zellen aktiv und die Tumoren verschwanden. Der Wirkstoff heißt Ipilimumab. Es war der erste Checkpoint-Inhibitor überhaupt.
Die erste klein angelegte Patientenstudie machte Allison mit Melanompatienten, deren Tumor schon sehr weit fortgeschritten war. Eigentlich nur, um nachzuweisen, dass der Wirkstoff für Menschen ungefährlich ist.
Die Studie begann 2001. Wir hatten nicht damit gerechnet, eine klinische Wirkung zu sehen. Doch von den 14 Patienten, die wir behandelten, schrumpften bei 3 die Tumoren. Das war sehr ungewöhnlich. Damit war klar, dieser Wirkstoff ist anders als andere.
Weitere klinische Studien wurden aufgelegt, der Wirkstoff an mehr Patienten getestet. Zu ihnen gehörte auch Sharon Belvin. Das war 2006. Da war sie gerade Anfang 20. Jim Allison.
Ihre Diagnose war schwarzer Hautkrebs, Stadium 4, also mit Metastasen. Alle Therapien hatten bei ihr versagt, auch die experimentellen. Nichts funktionierte.
Sharon Belvin bekam den neuen Wirkstoff am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York unter Aufsicht eines Kollegen von Jim Allison. Den Forscher traf sie erst, als sie die Therapie schon einige Monate lang hinter sich hatte.
Mein Arzt fragte mich, ob ich denjenigen kennenlernen wollte, der die Therapie entwickelt hatte. Natürlich wollte ich. Das war eine verrückte Szene. Ich bin groß und temperamentvoll. Jim Allison dagegen zurückhaltend, ein stiller Mann. Er kam zur Tür rein und ich habe ihn einfach umarmt. Ich habe ihn fast überrannt.
So when he opens the door, I tackle him with a hug and it was a surprise for him.
Ich war völlig durcheinander. Ich hatte ja eben erst erfahren, dass ich mein Melanom offenbar wirklich überstanden hatte. Und er war es, der dafür das Mittel gefunden hatte.
For doing all the research that he did that allowed me to be cured from cancer.
Patienten wie Sharon Belvin gibt es inzwischen viele. In den USA nennt man sie Super Survivor. Sie haben Krebserkrankungen überlebt, die als unheilbar galten, und viele sind auch noch 10 Jahre später tumorfrei. Diese frühen Erfolge wurden alle mit Ipilimumab erreicht, das Jim Allison entwickelt hatte. Inzwischen gibt es eine zweite Generation von Wirkstoffen. Sie funktionieren ähnlich wie Ipilimumab, setzen aber an anderen Checkpoints an. Nivolumab ist das bekannteste. Seit Juni 2015 ist es in Deutschland offiziell erhältlich. In den Entwicklungslabors der Pharmaindustrie wird unterdessen fieberhaft weitergearbeitet. 10, 12 Wirkstoffe sind in der Pipeline. Der Hype ist da. Eine Art Goldgräberstimmung. Jim Allison.
Die Ergebnisse aus klinischen und präklinischen Studien mit neuen Substanzen und neuen Kombinationen kommen gerade so schnell raus, dass wir Forscher nicht mehr hinterherkommen. Das ist beschämend. Bei vielen Wirkstoffen, die gerade durch die Entwicklungsstufen für Medikamente gebracht werden, haben wir keine Ahnung, warum und wie sie funktionieren.
Immer neue Varianten einiger ähnlicher Wirkprinzipien auf den Markt zu bringen, damit ist es aber nicht getan. Entscheidende Fragen bleiben offen. Warum nutzt die Behandlung zum Beispiel mit Ipilimumab nur einem von 5 Melanompatienten? Wie gut wirken Kombinationstherapien aus 2 oder mehr Checkpoint-Inhibitoren? Warum sprechen manche Tumortypen gar nicht oder nur schlecht auf Checkpoint-Inhibitoren insgesamt an, zum Beispiel in Darm, Brust oder Prostata? Und wie lässt sich das ändern?
Hier 2 Bilder von, wir nennen sie Explants. Das sind kleine Tumorstückchen aus einer Biopsie, die wir 24 Stunden in Kultur genommen haben. Und darauf haben wir T-Zellen gegeben.
Im Labor des NCTs in Heidelberg zeigt der Biologe Patrick Schmidt auf eine Mikroskopaufnahme. Das Tumorgewebe ist blau gefärbt. Um den blauen Fleck herum sitzen grün gefärbt viele kleinere, runde Zellen. Das sind die T-Zellen.
Normalerweise wandern T-Zellen durch das Gewebe, checken alles ab, ob da irgendwo was infiziert ist. Sollte was infiziert sein, zerstören sie es. In dem Fall tun sie es nicht. Sie werden in dem Fall vom Tumor gehindert, aktiv gehindert, indem der Tumor eine Barriere aufbaut und sagt, hier geht es nicht durch.
Patrick Schmidt interessiert, wie der Tumor diese Botschaft formuliert. Für das Tumorstück im Bild kann er die Frage beantworten.
In dem Fall nutzt der Tumor sogar ein Signal, was sehr gut für gesunde Menschen ist. Ein gesunder Patient möchte nicht, dass seine T-Zellen dauernd irgendwo einwandern.
Das Signal heißt PD-L1 und wird von T-Zellen über ihre PD-1-Rezeptoren erkannt. Gesundes Gewebe schützt sich mit diesem Signal davor, von T-Zellen angegriffen zu werden. Genau hier setzt die zweite Generation von Checkpoint-Inhibitoren an, unter anderem Nivolumab.
Wenn das der Mechanismus ist, der die T-Zellen draußen hält, dann spricht das natürlich sehr stark dafür, dem Patienten auch dieses Mittel zu geben, um seine T-Zellen wieder zu aktivieren.
Der Patient, von dem die Probe stammt, würde ziemlich sicher gut auf Nivolumab ansprechen. Ist PD-L1 im Tumorgewebe aber gar nicht vorhanden, kann das Medikament dem Patienten auch nichts nützen. Das Milieu aus Signalstoffen und Erkennungsmolekülen in und um den Tumor nennen die Forscher Mikroumgebung. Sie variiert stark von Patient zu Patient und von Gewebe zu Gewebe. Wer verstehen will, warum manche Tumoren ansprechen, andere nicht, muss hier weiterforschen. Nils Hallamer, auch er arbeitet am NCT in Heidelberg.
Man muss ehrlicherweise gestehen, dass wir wahrscheinlich nur einen winzigen Bruchteil von dem verstehen, was dort wirklich passiert. Diese Komplexität irgendwie zu begreifen, ist etwas, was ein wichtiger Weg ist, weil es wirklich die Tür öffnet für eine zielgerichtete Therapie und vor allen Dingen auch um dann auch zu entscheiden, welche Therapie ist denn für den Patienten nützlich und hilfreich.
Bisher werden die Immuntherapien quasi blind gegeben. Der Patient lässt sich auf ein Experiment mit hohem Risiko ein. Patrick Schmidt verfolgt noch einen ganz anderen Ansatz. Statt mit Checkpoint-Inhibitoren bestimmte Bremsen des Immunsystems ganz zu lösen, versucht er, die T-Zellen selbst genetisch zu verändern.
Was wir hier in der Zellkulturflasche haben, ist eine trübe Suppe, sage ich mal, von Zellkulturüberstand.
Der junge Forscher hält eine durchsichtige, flache Plastikflasche in der Hand.
Und am Flaschenboden kann man auch noch erkennen, wenn man es ein bisschen gegen das Licht hält, diese kleinen Punkte, die man dort sieht, das sind Nester von Tumorzellen, die sich abgesetzt haben.
Die Zellen stammen aus Flüssigkeit, die sich in den Lungen einer Brustkrebspatientin angesammelt hat. Schmidt kann im Mikroskop erkennen, dass die T-Zellen zwar registrieren, dass hier etwas nicht stimmt und dass sie sich um die Tumorzellen herum ansammeln, aber sie tun nichts. Offenbar erkennen sie nicht, wo sie angreifen könnten.
Was wir machen ist, wir schleusen ein neues Gen ein. Wir brauchen dazu Vektoren oder wir nennen sie auch umgangssprachlich Genfähren. Das sind Lentiviren, denen wir einfach ein neues Gen einpflanzen. Und dieses Gen wird dann übertragen in die T-Zellen durch diese Genfähren.
Das eingeschleuste Gen kodiert einen künstlichen Rezeptor, mit dem die T-Zellen die Tumorzellen dann besser erkennen. In der Zellkultur in der Plastikflasche klappt das auch.
Am schönsten ist dann immer zu sehen, wenn man so ein Experiment ansetzt und nach 2 Tagen auswertet und man sieht auch schon im Mikroskop tote Tumorzellen oder überhaupt gar keine Tumorzellen mehr, sondern nur noch T-Zellen und man weiß schon, okay, das hat funktioniert.
Zellen wie die von der Brustkrebspatientin sind bisher nur für Experimente im Labor vorgesehen.
Allerdings haben wir andere Settings mit T-Zellen gegen Tumorzellen, die schon näher dran sind an der Klinik. Wir bereiten eine klinische Studie vor. Wir hoffen, wenn alles gut läuft, die Aufsichtsbehörden zustimmen, Anfang nächsten Jahres losgehen kann. Keine Brustkrebspatienten in dem Fall, sondern Leukämie- und Lymphompatienten.
Es ist kein Zufall, dass Patrick Schmidt sich zunächst auf Blutkrebsarten konzentrieren will. Denn der Tumor sitzt in diesen Fällen dort, wo auch die veränderten T-Zellen zuerst hinkommen, eben im Blut. In den USA gab es mit dieser Methode, den sogenannten CAR-T-Zellen, Erfolge vor allem bei Leukämien. Doch auch einzelne Todesfälle hat es gegeben, die klar durch die Therapie verursacht wurden, sagt Hinrich Abken von der Universität Köln. Er war einer der ersten überhaupt, der diese Methode vorangetrieben hat. Die Krux, sagt er, sei auch hier: Wie macht man die CAR-T-Zellen möglichst aggressiv, ohne dass sie gleich auch auf gesundes Gewebe losgehen?
Und das ist zurzeit die große Frage, wie kann man die Selektivität für Tumore erhöhen, ohne dass das Normalgewebe angegriffen wird?
Die Regeln für die Zulassung erster kleiner klinischer Studien sind hierzulande viel strenger als in den USA, sagt Abken. Auch er ist dabei, eine erste kleine klinische Studie anzuschieben.
Mittlerweile sind über 50 Studien mit CAR-T-Zellen in den USA aktiv. In Europa gibt es einige Anmeldungen, einige kleine Pilotstudien sind gelaufen. Der große Durchbruch ist noch nicht gewesen. Nun, die Genehmigungsprozesse müssen in Europa erstmal alle Instanzen durchlaufen und dann können wir starten, hoffentlich bald.
Immuntherapie ist ein Feld im Aufbruch. Die Checkpoint-Inhibitoren verändern die Therapie bei vielen Tumorarten sehr rasch und sehr nachhaltig. CAR-T-Zellen sind noch ein Stück weiter davon entfernt, zum Therapiestandard zu werden. Aber auch hier ist die Entwicklung rasant. Parallel läuft mehr oder minder geräuschlos noch das Konzept der Krebsimpfung. Auch hier kommen neue Methoden in die Klinik. Offen ist bisher noch die Kostenfrage. Nivolumab allein zum Beispiel kostet pro Patient und Jahr rund 100.000 Euro. Klar ist, die Preise müssen runter und die Medikamente gezielter eingesetzt werden, wenn das Gesundheitssystem unter den Kosten nicht kollabieren soll. Und ob, wie so oft in der Onkologie, die hochfliegenden Hoffnungen doch noch enttäuscht werden, kann nur die Zeit zeigen. Sicher ist, für die Patienten hat sich schon jetzt viel verändert.
As a patient, I'm much more aware and much more knowledgeable now. And I know that there are some really amazing drug options and drug treatments available for patients now.
Als Patientin, bei der schon ein Melanom entfernt wurde, muss ich immer mit einem Rückfall rechnen. Und mit den bisherigen Medikamenten waren meine Aussichten ziemlich düster. Deshalb verfolge ich genau, was es Neues gibt.
So, there's a lot of hope there.
Diese neuen Substanzen, die so überraschend gut wirken, sind extrem wichtig für mich. Das erzeugt bei uns allen sehr viel Hoffnung.
Ich habe jetzt im Juni Geburtstag, habe ich eine Grillhütte gemietet. Habe aber die Grillhütte auch schon für nächstes Jahr gemietet. Und auch schon bezahlt.
Die Scharfmacher. Immuntherapien gegen Krebs. Von Katrin Zöfel. Es sprachen Maria Hartmann, Robert Frank und Lisa Hirdiner. Ton Inge Görgner. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2016.